Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Sprecht nicht mit mir, ich bin noch im Gamescom-Fieber.
Ja, er hat wieder die Meute überlebt.
Ich meine, ich könnte meinen Controller anschließen, vielleicht kann ich dann mit dir kommunizieren.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, ich bin bestimmt der Einzige, der auf der Gamescom war und kein einziges Mal ein Spiel gespielt hat.
Na, okay, doch, also ein bisschen hast du ja gespielt, ne?
Bringt es jetzt nichts, wenn ich bei dir den Konami-Code eingebe?
Nein, das hat keinen Sinn, da würde ich maximal explodieren.
Kriegen wir einen Bluescreen.
Ja. Hey, mach mich nicht so schlecht, ja? Ich bin kein Windows-Menno. Nein, war schon ziemlich cool. Die zwei Tage, wir waren natürlich logischerweise im Business technisch unterwegs. Viele interessante neue Kontakte und vor allen Dingen auch mal wieder schön die ganzen Gesichter, die wir ja nur per E-Mail kennen, mal live zu sehen. War ganz witzig, muss ich sagen. Aber eine Kritik, könnte man nicht endlich mal eine bessere, besser die Stände ausschildern? Das ist ja fürchterlich, jemanden zu finden. Ihr müsst zu A0324.
Aha. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das wohl eine ziemliche Rannerei ist, wenn man nach Standnummern gucken möchte.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann so auf dem Plan der Halle guckst oder siehst, aha, da müssen wir, dann stehst du da und denkst, das ist doch hier überhaupt nicht. Das ist immer das, also ich glaube, das hat am längsten gedauert. Ansonsten, Essen war ganz schön teuer.
Oh, das ist aber auf Messen immer. Da kannst du gut und gerne mal so 8 Euro für eine Mini-Portion Pommes rechnen.
Oh, mir haben die 5,50 Euro für eine Cola schon gereicht.
Das ist ja noch halbwegs zu verkraften.
Für eine 0,5 Cola. Finde ich nicht.
Ja, ich sage, musst du öfter mal auf Messe gehen, dann wirst du auch abgehärtet.
Ich habe ja keine Zeit, muss Artikel schreiben und Podcast quatschen. Die Gamescom, da gehe ich ja auch nur hin, weil sie hier praktisch vor der Haustür ist. Und halt, ja, weil es einfach Spaß macht. Und dementsprechend, liebe Leute, freut euch, in ein paar Wochen haben wir eine kleine Überraschung für euch. So, wieder mal viel passiert in Japan, ne?
Es ist auf jeden Fall am Laufen.
Ja, die Frage ist nur, wohin?
Das kann ich dir nicht sagen.
Das übliche Chaos, ne? In alle Richtungen.
wie üblich. Ja, eigentlich müssten wir das jetzt so wie alle großen Portale machen. Wir reden heute nur über den Feuerball, über ein brennendes Kriegsschiff und was war die dritte News? Ach ja, genau, McDonald's.
Ja, okay, über McDonald's können wir reden, aber die anderen Sachen sind halt irgendwie, ne, das ist wie höhere Gewalt. Da fällt ein Baum um. Ja, Nachrichten.
Nee, also kurz zusammengefasst, Meteor hat gebrannt, Schiff hat gebrannt, Haus hat gebrannt, fertig.
Genau, das sind so die drei Sachen, die gebrannt haben die Woche. Feuer konnte gelöscht werden, anderes Feuer konnte auch gelöscht werden, Meteor ist irgendwo verglüht.
Hat Boom gemacht, mehr nicht.
Genau. Aber es ist interessant zu sehen, wie unsere werten großen Medien da reagieren, weil wirklich jeder, egal wo du hinguckst, alle müssen drüber schreiben.
Meteoriten sind ja sowieso aus irgendeinem Grund immer ein Highlight, da wird immer ein riesen Fass aufgemacht, wobei eigentlich täglich doch ziemlich viele von den Dingern runterfallen. Gut, die leuchten meistens nicht ganz so hübsch. Aber
jetzt mal ernsthaft, ist noch Sommerloch? Ich dachte, das ist vorbei.
Also auf der Straße würde ich niemanden jemals dumm angucken, wenn er sich umdreht und vor Schreck schreit, ja, Feuer. Egal, was es ist, ne? Das ist normal. Ja. Aber wenn du Zeit hast, einen Artikel hinzuschreiben, dann solltest du dir vielleicht überlegen.
Ja, die sind ja meistens automatisch von irgendwelchen Agenturen übernommen. Die schreiben sie schon lange nicht mehr selbst. Deswegen überall das gleiche Bild, überall die gleiche Überschrift und überall der gleiche Text. Das ist immer super lustig. Und dann hast du Google, der sagt, das müsst ihr lesen, das müssen wir jeden anzeigen. Und denkst, oh Gott, Leute. Und unsere kleine Seite denkt sich dann so, na toll, klasse, wir haben so viele tolle Artikel heute geschrieben. Und was ist? Wir werden von komischen Meteoriten-News mal wieder übertrumpft. Yay.
Wir betreiben noch gute alte Handarbeit, bei uns sind die Texte noch handgetippt.
Naja. Sie sind zumindest von Hand ausgesucht. Wir suchen aus, und zwar penibel.
Ja, und dann tippen wir die News.
Dann tippen wir.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wir übernehmen nicht automatisch. Das darauf bestehe ich jetzt aber.
Manchmal hauen wir auch mehr auf der Tastatur rum, wenn es ein bisschen frustrierend wird. Aber ja, in der Regel machen wir das alles.
Also ich
alles
selbst ganzen,
gemacht. Made in Germany.
Ich mache den ganzen Kram das wirklich schon sehr lange. Und wenn ich so in mein kleines Lager gucke, da sind sehr viele kaputte Tastaturen. Ich muss sie übrigens mal wegbringen, fällt mir gerade so ein. Und ich brauche schon wieder eine neue.
Mensch, du hast aber auch einen Verschleiß, ey. Bei mir sind es eher so Mäuse, aber naja.
Nee, die halten bei mir erstaunlicherweise. Aber Tastaturen, das ist echt fürchterlich. Gut, so, wollen wir mal anfangen, würde ich vorschlagen. Und weil wir so viel Spaß haben, fangen wir nochmal mit Politik an.
klar doch.
Jo, ne? Denn in der LDP prüft man gerade den Ausstand gegen den Vorsitzenden, also sprich dem Premierminister. Es war ja so, okay, bei der Wahl hat man sehr auf den Sack bekommen. Man hat ja die Mehrheit im Oberhaus verloren. Das kam jetzt gar nicht so gut an bei vielen Mitgliedern, was dazu führte, dass die Rücktrittsforderungen innerhalb der LDP gegen Ishiba natürlich auch laut geworden sind. Naja, Ishiba hat halt gesagt, nee, will ich jetzt aktuell nicht. Ich bleib mal hier hübsch auf meinem Stuhl. Auch natürlich, weil man gerade mit der USA verhandelt, weil das Ganze würde ein Machtvakuum geben, also noch ein größeres Machtvakuum, als man jetzt schon hat. Das ist natürlich alles nicht so gut. Damit gibt man sich bei der LDP aber nicht ganz zufrieden. Und jetzt hat man halt gesagt, okay, wir werden mal gucken, was wir machen können, um vorgezogene Wahlen zum neuen Vorsitzenden zu initiieren. Und jetzt will man mal die Mitglieder befragen, ob man denn auch genügend Leute dafür findet.
Oh, irgendwie. Man sollte nicht spekulieren. Aber davon hätten am meisten die radikalen rechten Parteien in Japan, ne?
Ja, also die Opposition definitiv nicht. Allerdings wäre das Machtvakuum momentan wirklich sehr gefährlich.
Ja.
Das ist schwierig aktuell, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel komplett Neuwahlen, also Richtung Premierminister ausgerufen werden, dass dann auf einmal die Rechten komplett erstarken. Nee, das nicht.
Aber Sanae Takaichi.
Ja, ganz ja, genau.
Deswegen sagte ich, die Rechten würden davon profitieren.
Ja, okay, gut, wenn man das so sieht. Ja, das stimmt allerdings. Gleichzeitig ist übrigens der Witz, dass mittlerweile die Mehrheit der Japaner den Premierminister unterstützen. Seine Umfragewerte steigen nämlich.
Jo, okay.
Das ist irgendwie eine sehr weirde Entwicklung, finde ich ja.
Nee, die wollen einfach nur alles an Takashi nicht.
Nee, ich meinte im Sinne, dass die da jetzt so den Aufstand proben und gleichzeitig die Leute jetzt aber wiederum sagen, oh ja, der Premierminister ist ja doch gar nicht so schlimm. Also wir mögen ihn nicht, aber er ist wenigstens nicht die Alternative, die da so vor sich hinkreucht und fleucht.
Ja, das Schlimme ist, man sagt halt eben, nee Leute, wir haben keine Alternative. Wir haben niemanden, der den Job machen könnte. Das hat sich nicht geändert. Also Sanae Takashi wird keine Mehrheit in der Bevölkerung bekommen, weil man halt sagt, na toll, klasse, dann geht's ja genauso weiter wie unter Abe. Also sprich, die Reichen werden reicher, die Ärmeren werden ärmer. Die Rechten, naja, die sind halt noch zu klein, also die richtigen Rechten, ne, ihr wisst ja so die Alternative für Japan im Prinzip. Vor allem labert die in der letzten Zeit ziemlich viel Blödsinn, das wird denen auch ziemlich übel aufgenommen. Und in der LDP gibt's ansonsten keinen, der den Job übernehmen könnte, dem man das zutrauen würde. Auch der Opposition traut man das nicht wirklich zu.
Okay, also warum wollen sie dann wirklich ihn verscheuchen? Wollen sie Chaos? Kann da irgendjemand von denen was da sich rausschlagen? Ein Vorteil? Ich kann es mir schwer vorstellen.
Jein, also es ist Machtgehabe. Die LDP ist ja wirklich mit der CDU vergleichbar. Es geht sehr, sehr vielen da eigentlich nur um Macht und nicht um wirklich Politik fürs Volk oder wie man das jetzt nennen mag. Und Kishida steht denen im Weg. Also er ist ja nun mal auch so, dass er sich sehr stark gegen die Konservativen stellt. Und naja, die wollen halt Macht zurück, weil ihre Macht ist beschnitten worden. Die Fraktionen gibt's nicht mehr, also die Abe-Fraktion. Sie haben momentan nicht so viel zu melden. Würde jetzt Sanae Takashi Premierministerin werden, erstmal Premiere, das wäre die erste Frau in Japan, würden aber zumindest die Konservativen extremen Ausschwung kriegen und könnten wieder ihre Agenda versuchen durchzudrücken, weil das können sie aktuell einfach nicht. Denn anders als sein Vorgänger oder sein Vorgänger, also Vorvorgänger, geht er einfach null auf die Konservativen ein. Gar nicht.
Ja, eine Weile lang hat man gedacht, dass er auf so gut wie gar nichts eingeht. Das hat man sich gefragt, was er überhaupt da macht da oben. Aber
ja, das fragt man sich jetzt eigentlich auch noch.
Aber zumindest seine Rede zum 80. Jahrestag vom Ende des Zweiten Weltkriegs, da hat er sich eher deutlich positioniert, ne?
Die war erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dass er als erstes seit Jahren wieder das Wort Reue in den Mund genommen hat. Hut ab. Das hat sich schon lange keiner mehr von dem Premierminister getraut.
Eigentlich irgendwie sehr skurril, dass wir sagen, er hat sich getraut, als wenn er irgendwas Waghalsiges getan hätte.
Ja, hat er tatsächlich. Denn das hat die Konservativen extrem verärgert. Die wollen das nicht. Und das haben sie über Jahre verhindert. Und da sieht man halt eben, dass er die Konservativen gnadenlos ignoriert. Er sagte, ich mache das einfach so, wie es am besten ist. Und er hat ja auch recht. muss man ja ganz ehrlich sagen. Kam natürlich jetzt bei den Rechtskonservativen und natürlich auch in den rechten Lagern, also San Saito und so weiter, gar nicht gut an.
Das ist es wirklich das aus letzter Zeit, wo ich mir vorstellen kann, das ist ein Grund, warum sie ihn weghaben wollen, weil das läuft gegen ihre Politik, die sie schon seit Jahrzehnten fahren. Ne? Mhm. Egal, ob es subtil ist oder grob, sie wollten immer schon in die Richtung von wegen, ja, Japan ist ein schuldfreies Land, mit der Vergangenheit, das ist gegessen und wir sollten eigentlich wieder eine Weltmacht mit Militär und allem Möglichen werden, wie alle anderen auch. Das haben sie unglaublich vielen Ecken und Enden der Gesellschaft da gedreht, um auf diesen Weg zu kommen. Und jetzt, wenn Ishiba halt nicht danach spielt, dann ist er ihnen ein Dorn im Auge. Das ist das Einzige, was mir sofort jetzt einfällt. Ja, eindeutig, deswegen wollen sie ihn weghaben.
Ja gut, die größten wahnsinnigen Fantasien der Konservativen und auch Rechten, es ist ja jetzt nichts Neues. Neu ist tatsächlich, dass sich mittlerweile mehr Politiker für eigene Atomwaffen aussprechen. Halte ich übrigens für keine gute Idee, aber okay. Ich weiß nicht, ob es halt daran liegt, aber man gibt halt grundsätzlich immer der Galionsfigur die Schuld für alles. Also sprich, ja, sie ist eben schuld am Spendengeldskandal, auch wenn das die Abe-Fraktion total verzapft hat. Sie ist schuld an im Prinzip allem, auch wenn Kishida eigentlich ja schon gesagt hat, Leute, wir müssen mal ganz dringend Maßnahmen gegen die Inflation ergreifen und die Hälfte der LDP gesagt hat, nö, brauchen wir nicht. Ist schon alles gut so, aber nein, Kishida ist trotzdem schuld. Das ist so das gleiche Syndrom wie hier in Deutschland, egal was passiert, die Grünen sind schuld. Nur und da ist es halt egal, was passiert, Kishida ist schuld.
Ja, der Shigeru Ishiba.
Wir sagen ja die ganze Zeit Kishida, Gott.
Das ist ja der davor gewesen, aber im Endeffekt war es dieselbe Leier, das ist deswegen manchmal ein bisschen problematisch. Ne?
Ja, genau, im Prinzip ist es ja wirklich nichts Neues. ja, es ist halt schon ein bisschen merkwürdig, muss man ganz ehrlich sagen, wie das da in der japanischen Politik funktioniert. Aber gut, ich meine, wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich allzu lange halten kann, denn dass mein Premierminister ausgewechselt wird, ist jetzt weiß Gott nichts Neues.
Nee.
Das geht immer sehr schnell. So, weil wir gerade bei den Wahlen, beziehungsweise mit bei den Wahlen waren, die japanische Polizei hat jetzt bekannt gegeben, dass bei den Wahlen zum Oberhaus im Juli eine deutlich höhere Zahl von Wahlbetrug registriert worden ist.
Das hört man ja weniger gerne.
Ja gut, ich meine, Wahlbetrug im kleinen Sinne ist in Japan auch nichts Neues. Das passiert öfters mal, dann sind das so 3-4 Stimmen und das war's dann. Dieses Mal sind es aber deutlich mehr tatsächlich. Und zwar 54 Fälle mit 62 Verdächtigen. Und besonders interessant daran ist, dass der Identitätsdiebstahl tatsächlich der häufigste Verstoß im Wahlbetrug ist. Und da hat besonders ein Video die Runde gemacht, was wohl einige als Grund, warum sie es gemacht haben, angegeben haben.
Okay, also das war Beeinflussung durch Sozialmedien wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Haben die sich denn einfach von anderen Leuten funktioniert das bei denen so wie bei uns, dass man halt entweder seine Wahlkarte vorzeigt oder halt nur seinen Ausweis und dann abgeglichen wird? Oder wie ist denn das in Japan? Kann man das da einfacher schummeln?
Richtig, bei der vorzeitigen Abstimmung, also es gibt immer die Möglichkeit, dass du vor der Wahl schon deine Stimme abgeben kannst. Und zwar jetzt nicht Briefwahl, sondern du kannst es halt einfach vorher machen. Das bieten einige an. Und da reicht tatsächlich manchmal die Angabe von Namen und Adressen.
Ja gut, das ist natürlich ein bisschen ungünstig.
Ja, und dann nimmt man halt einfach irgendeinen Namen, zum Beispiel den von seinem Bekannten. Jo, blöd. Damit kommt man tatsächlich, wenn man an einem Platz ist, wo alle nicht ganz so genau aufpassen, tatsächlich mit durch.
Und dann ist es ja praktisch dann der Fall, dass das doppelt gewählt wurde, dass praktisch einmal die Person wählt, deren der Name gehört, und dann hat jemand anders aber zusätzlich den Namen missbraucht. Oder ist das... Ja, das sollte eigentlich nicht passieren.
Jo. Was übrigens auch zugenommen hat, ist Sachbeschädigung gegen Wahlplakate. Ist übrigens auch bei uns strafbar. Nur mal so ganz kurz als Hinweis.
Ja, dazu zählt übrigens auch einfach nur das Abhängen, möchte ich mal darauf hinweisen. Das zählt auch schon als Beschädigung.
Ja. Okay.
Ja, da muss man aufpassen. Ne? Das wird schnell teuer.
Ja, das kann sogar richtig teuer werden. Oder übrigens auch, was kam jetzt raus? Irgendwo hat doch ein CDU-Politiker einfach aus dem Briefkasten von anderen Parteien die Werbung, Wahlwerbung rausgenommen. Das ist, ja, ist auch nicht nett.
Das fällt auch unter Wahlmanipulation und zusätzliche Verletzung vom Postgeheimnis, ja. Übrigens ist es auch strafbar, wenn man Wahlplakate zu lange hängen lässt. Also da kann es auch für Parteien teuer werden, wenn sie die nicht rechtzeitig wieder abwickeln.
Also bei einigen Wahlplakaten kann ich verstehen, dass man am liebsten seinen Edding zucken möchte, weil manche Sprüche sind wirklich super bekloppt. Ich habe hier so ein komisches Plakat von der CDU hängen, wo dann so drauf steht, für den Bürgermeister, den Köln verdient oder so. Da bin ich dann tatsächlich der Partei dankbar. Die hat nämlich drunter gehangen, den da Gott sei Dank nicht. Da hat sie recht, weil ansonsten, ich hätte es lieben gerne draufgeschrieben. Aber nein, sowas darf man halt nicht. In Japan hat man jetzt übrigens angekündigt, dass man die Entwicklung weiter beobachten möchte und vor allem digitale Medien und Videos im Internet sollen künftig stärker überwacht werden.
Also ja. Ist es denn in Japan illegal, Plakate zu schmieren? Ah, okay.
Ist es.
Hätte ja sein können, dass.
Also in Japan werden ja speziell spezielle Wände, sag ich mal, aufgehangen, wo du halt eben dann da deine Wahlwerbung hinklatschen darfst. Woanders darfst du ja nicht. Also nicht wie bei uns. Hier kannst du ja im Prinzip fast alles zutapezieren. Das darfst du in Japan nicht. Da gibt es also speziell ausgewiesene Plätze.
Es kommt der Klugscheißer raus. Es gibt auch tatsächlich für Wahlplakate in Deutschland recht. Ja. Strenge Auflagen. Also man darf es nicht überall aufhängen.
Nein, nur, aber hier darf man sie blöderweise leider an Laternen fassen, an Bammeln. Und dementsprechend sehen ja die Straßen auch jedes Mal sehr lustig aus. Aber ja. Das darf man halt in Japan auch nicht.
Auf jeden Fall der Kampf um die politische Meinung wird deutlich schärfer ausgetragen in letzter Zeit. Und es gibt viel mehr Manipulation.
Ja, aber auch
eigentlich
umso
besser, dass man das erkennt, dass es ein Problem ist. Also das Thema hier KI, das war ja sowieso in erster Linie vor allem bei Wahlthemen relevant bisher in Japan, weil man da halt festgestellt hat, ups, das kann ja ganz schön nach hinten losgehen, wenn da Leute irgendwelche komischen Videos oder Bilder erstellen.
Ja,
und auch das mit den Wahlplakaten ist ja recht kürzlich erst ein größeres Thema geworden, weil man halt auch festgestellt hat, dass da viel mit Scheiße gebaut wird.
Ja, da war dann Tokio anstelle vom Wahlmann ganz kurz ein riesengroßer Zirkus, inklusive erotische Wahlwerbung und so weiter.
Ja.
Ah, Mann, ey. Wie guckt man? Na gut, ich meine, okay, hört man sich bei uns die Spots an oder sieht man die Plakate, denkt man sich auch, oh, mach doch mal ein bisschen was Kreativeres, bitte.
Ja, aber jetzt, ich möchte nicht unbedingt erotische Wahlwerbung von März oder so sehen. Darauf kann ich gut und gerne verzichten.
Oh, okay, Leute, wir müssen den Podcast abbrechen. Das
oder
war
Alice
zu
viel. Nee, danke.
Jetzt hör doch mal auf damit, Mensch. Gott, da krieg ich meine Albträume.
Wollte ich gerade sagen, ich habe die Albträume für die nächsten 3 Monate verursacht.
Ja, schön, danke auch. Sehr
raus freundlich. Aus dem Hasenbau, ja, wieder auf die Wiese.
Genau, kommen wir nach Okinawa. Okinawa, das ist eine ganz besondere Situation. Also erstmal ist Okinawa die wirtschaftlich am schlechtesten gestellte Präfektur in Japan, darunter auch tatsächlich die ärmste Präfektur in Japan. Dort ist die Armut halt tatsächlich sehr, sehr hoch. Und Okinawa steht eigentlich unter einem sogenannten Aufbauplan. Also die Präfektur wurde ja relativ spät von den Alliierten erst wieder an Japan zurückgegeben. Und da hat man dann so einen Plan geschaffen, um sie eben wirtschaftlich anzukurbeln. Problem ist, irgendwann ist man in einen Streit geraten, weil man hat festgestellt, Moment, die Menschen in Okinawa haben ja ihren eigenen Kopf, das finden wir aber gar nicht gut. Speziell ging es da um die Verlegung einer US-Basis, das kam nicht ganz so gut an und dementsprechend hat dann die LDP reagiert und gesagt, ja, wir werden jetzt mal hier ein bisschen Gelder streichen, wir werden mal da ein bisschen Steuern
erhöhen?
Nee, nicht Steuern erhöhen, sondern eine Steuerbefreiung im Prinzip. Wir machen also auf Produkte aus Okinawa, gibt es so eine spezielle Steuerbefreiung oder irgendwie so. Und dann wollte man das streichen und so weiter. Es gibt zwar immer noch den Aufbauplan, das Problem ist allerdings, dass mittlerweile Okinawa innerhalb der LDP Fürsprecher verliert und das ist fatal, denn ja, man war eigentlich bisher immer darauf angewiesen, diese Fürsprecher zu haben.
Also verstehe ich das so, das sind Fürsprecher, die es wirklich zu ihrer persönlichen Mission gemacht haben, Okinawa wieder aufzubauen?
Ja.
Und wenn die weg sind, dann hast du ein Problem, weil die generelle Einstellung in der LDP zu Okinawa ist gar nicht positiv.
Ja, das ist, ich sag mal, das Übliche halt. Man vergisst dann immer so ein bisschen die Geschichte. Also viele prominente LDP-Politiker haben halt die Entwicklung Okinawas immer aktiv unterstützt, weil das ist, sollte auch so ein bisschen Ausdruck für die der politischen Verantwortung für die schweren Kämpfe auf der Insel zum Ende des Zweiten Weltkriegs sein und dann anschließend die Besatzung, weil das war wirklich fürchterlich für die Region. Und es gibt aber halt nicht mehr so viele alte Hasen, die, ich sag jetzt mal, das Ganze noch oder sich noch dran erinnern können und dementsprechend die Präfektur aktiv unterstützen, sondern es sind ja auch immer mehr neue dazugekommen. Und naja, die sind halt eben nicht mehr so aktiv im Thema drin, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend verlieren sie halt das Interesse an dieser Präfektur.
Ja, das ist aber echt ein Problem, wenn das Wohlwollen der Regierung von Einzelpersonen abhängt. Es gehört nicht so, ja. Das ist ein Teil des Landes, ja. Und es ist der Sinn und Zweck von Demokratie, dass du repräsentierst. Und zwar alle in deinem Land, ne? Sonst macht es ja keinen Sinn.
Nein, aber darum ging es gar nicht. Es geht halt einfach darum, dass Okinawa durch die US-Besatzung extrem gelitten hat. Während Japan sich wirklich gut entwickelt hat, also der Rest von Japan, ging es Okinawa wirtschaftlich super schlecht. Und im Prinzip ist es so, kann man vergleichen wie die DDR, die hier wieder angegliedert worden ist. Ich meine, wir haben dann ein Stück kaputtes Deutschland bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Es war ja total runtergewirtschaftet mit allem drum und dran. Und ja, auch ich kenne die Verherrlichung der DDR, tut mir leid, nee. Und das war mit Okinawa genauso. Da wurde halt eben ein absolut runtergewirtschaftete Region wieder an Japan angegliedert. Und man hat eigentlich gesagt, okay, jetzt müssen wir diese Region wieder aufbauen. Das geht ja nicht um Bevorzugung, es geht darum, dass sie halt aufgebaut werden muss. Weil das Ergebnis sehen wir jetzt aktuell. Die höchste Armutsquote im Land, die höchste Kinderarmut im Land, die höchste Altersarmut im Land, die schlechteste Wirtschaftsleistung im Land und so weiter. Das kann man komplett weiter so ausführen. Okinawa ist eine wahnsinnig hübsche Präfektur, aber ihr geht's wirtschaftlich nun mal leider sehr, sehr schlecht. Und da, genau das wollte man damit eigentlich ändern.
Ja, aber ich glaube, das hat man schon vor langer Zeit vergeigt. Weil Japan hat ja seinen Aufschwung gehabt durch Schwerindustrie und Elektronikindustrie. Ne? Mhm. Das waren die großen Dinge, die ganzen Schiffbauereien, die Autos etc. vielmehr. Plus natürlich Computer- und Elektroniksachen, Walkman, ne? Taschenrechner, Uhren.
Ja, natürlich, klar, aber
Okinawa nicht mitbekommen, weil in Okinawa nie wirklich so eine Industrie sich groß aufgebaut hat. Okinawa war größtenteils immer ein Touristenziel. Und das, ja, es wäre jetzt eigentlich gute Möglichkeiten im Tourismusboom, Okinawa auch wieder hochzuziehen. Nur wenn es halt jetzt die Leute, die das interessiert, nicht mehr da sind und die generelle Regierung keinen Bock hat, diese Region zu repräsentieren, was vollkommen undemokratisch ist, nach meiner Meinung, dann sitzen wir da an dem Müllhaufen hier.
Ja.
Tja, wäre nicht das erste Mal, wenn das so endet, oder?
Definitiv. Das ist jetzt nicht unbedingt neu. Es ist, was jetzt halt neu ist, ist eben, dass bei Strategiebesprechungen und so weiter mittlerweile einfach praktisch keine Fürsprecher für Okinawa mehr da sind. Das heißt, Okinawa wird eigentlich mittlerweile so als, ja, gibt's halt, ne, ist halt da, muss Susimbus bleiben. Das ist, einer der Gründe ist übrigens auch, weil dieser gesamte Streit über die Verlegung und so weiter ist mit Taro, wie hieß er? Der vorherige Premierminister, ich hab's heute nicht mit Namen, da ist es ja komplett eskaliert. Und naja, ab da hat's dann im Prinzip auch aufgehört.
Aber das meine ich halt, man zieht das einfach so hart in die Länge, bis entweder die übrigen Leute einfach keine Kraft mehr dafür haben oder halt niemand mehr übrig ist.
Richtig.
Und dann hat man gewonnen. Bums, ganz einfach.
Na gut, ich meine, die US-Basis wird ja so oder so verlegt. Ist zwar absolut umweltschädlich und auch keine gute Idee, aber ja gut, egal. Es wurde halt entschieden, Gerichte haben zugestimmt, so das Übliche halt eben. Was in Okinawa passiert, ist tatsächlich touristisch. Da hat ja jetzt dieser Dino-Park eröffnet und das ist tatsächlich eine Privatinitiative. Also sprich, in dem Bereich geht's weiter. Nur ob das ausreicht, ist halt fraglich.
Ich glaube nicht, dass die da so viel von haben. Ich denke mal, die
doch.
Zukunft.
Doch.
Nee, weil es halt privat ist. Ne?
Nein, die haben schon was davon. Höhere Mietkosten aktuell.
Ja. Okay.
Also es ist nicht so, dass sie nichts davon haben. Nein, nein. Und das ist halt eben, also es geht aktuell für die Region selber nach hinten los, muss man leider ganz ehrlich sagen.
Ja, das sorgt halt natürlich davon, dass sie sich wahrscheinlich nicht wirklich so sehr verbunden fühlen, der Regierung in Japan in Zukunft. Sie werden sich weiter, dagegen stellen. Das wird sozusagen, irgendwann werden die versuchen, also ich würde nicht sagen, dass da eine Rebellion passiert. Natürlich passiert da wahrscheinlich keine Rebellion. Die werden nicht irgendwie wie ein paar verrückte Amerikaner daherkommen und sagen, ja, wir müssen weg vom Festland, ne? Hier, wie nennt man das nochmal? Wenn man sich lossagt als
Staat. Ja, lossagen, ist schon richtig.
Ja.
Unabhängig werden, meinst du?
Ja, unabhängig werden. Aber das glaube ich nicht, dass sowas in der Richtung passiert. Ich denke aber eher, das wird sich so richtig so ein kleiner kalter Krieg, es wird so eine Eiszeit sein, politisch zwischen Okinawa und der LDP.
Also du meinst das, was es jetzt schon ist?
Ich meine,
die Eiszeit ist schon da.
Die Eiszeit, ja.
Dafür wurde aber auch wirklich sehr viel von Seiten der LDP getan, das muss man dazu sagen, ne? So, und weil es ja gerade so viel Spaß macht, haben wir noch ein politisches Thema. Ich glaube, das reicht dann heute auch. Denn das japanische Verteidigungsministerium hat jetzt angekündigt, dass dann für das nächste Haushaltsjahr ein Rekordetat von 8,8 Billionen Yen, also 51 Milliarden Euro, beantragen möchte. Und damit übertrifft der Etat mal eben ganz ordentlich die 8,7 Billionen Yen, also 50,4 Milliarden Euro von diesem Haushaltsjahr. Man macht also mit der Tradition weiter, man lässt es weiter steigen. Übrigens, bis 2024 soll er 43 Billionen Yen, also 249 Milliarden Euro betragen. Das ist der Wahnsinn. Nächstes Jahr möchte man übrigens Drohnen und andere unbemannte Fahrzeuge kaufen.
Ja, die Gründe dafür und die Begründungen sind immer dieselben, wie vor ein paar Jahren schon, ne?
Das hat sich nicht geändert, ne?
Ne.
Ich meine, gut, ich sag mal so, die Bedrohungslage ist ja auch noch die gleiche. Ja. Man hat Nordkorea als Nachbarn, kein guter Nachbar. Man hat Russland in der Nähe, garantiert kein guter Nachbar. Mit China ist es ja auch noch so eine Sache für sich. Dass man da ein bisschen verstärkt auf die Landesverteidigung setzen will, gerade in der aktuellen Zeit, wo man sich nicht mal auf die USA verlassen kann, ist irgendwo verständlich. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, Japan ist hoch verschuldet. Japan hat unglaublich viele Defizite in sozialen Bereichen, wo man dringend mal Geld reinpumpen müsste, auch natürlich, um den Fachkräftemangel mal wieder ein bisschen zumindest zu versuchen auszugleichen, wo das Geld herkommen soll. Das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache, weil das mit den Anleihen ausgeben funktioniert nicht ewig.
Ja, ich weiß nicht, ob sie sich kaputt rüsten. Ich meine, es gibt viele Sachen, die die japanische Budget kaputt machen, ne?
Jo.
Der Rüstungsetat ist nur einer davon.
Also man muss ehrlich sagen, was ein LDP-Politiker kann, ist Geld ausgeben. Da ist die Spitze.
Das kann er.
Und teilweise richtig ungezügelt. Es ist aber halt auch so, dass diese Erhöhung überhaupt nicht gut ankommt. Ich meine, die ganzen Rekordetare der letzten Jahre kamen schon nicht sehr gut bei der Bevölkerung an, weil man ist jetzt vor allen Dingen in so einer Situation, wir haben hier so ein bisschen mit der Inflation zu kämpfen. Also es wurde ja gerade wieder berichtet, also die offiziellen Zahlen rausgegeben, nachdem die Verbraucherpreise mal wieder ordentlich nach oben geschossen sind. Zwar ist die Inflation langsamer geworden. Das liegt aber auch nur dank der Energiepreise. Die Lebensmittelpreise inklusive des Reispreises sind ordentlich nach oben geschossen mal wieder. Und dementsprechend sagt die Bevölkerung, es ist ganz toll, wir geben hier immer mehr aus und mehr aus. Ihr macht hier nicht wirklich was. Ihr kommt ja nicht mehr mit der Benzinsteuervergünstigung voran. Ja. Aber super, dass man das Verteidigungsministerium wieder Rekordetat bekommt. Spitzenmäßig. Wir fühlen uns gleich viel satter.
Also ich sehe nur zwei Möglichkeiten, wie sich da was ändert. Einmal, wir warten, bis Trump in 3,5 Jahren weg ist.
Und beten, dass wenn es nicht kommt.
Ja, also wenn. Oder es ist wirklich so, dass sie sich kaputt rüsten, ne? Und dass dann das irgendwie so schlecht aufgenommen wird, dass es dann politische Änderungen gibt.
Ja, Moment, es gibt noch zwei weitere Szenarien. Also im ganz besonderen Fall ist es, Xi tritt ab und Kim Jong-un stolpert über eine Treppe.
Du meinst, wenn die Bedrohungen einfach verschwinden? Das glaube ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie kein Grund, dass die Rüstungsindustrie sagt, ja, jetzt können wir wieder. Ne?
Nein, das natürlich nicht, aber das, also ich sag mal so, Aufrüsten ist ja nicht die schlechteste Idee in der aktuellen Lage. So, Punkt. Aber das unkontrollierte Geld ausgeben dabei, das ist momentan keine gute Idee, weil man darf halt nicht vergessen, hey, ihr habt da auch noch sowas, ich weiß nicht, das nennt sich Bevölkerung, ist auch ganz wichtig, gehört irgendwie dazu, ne? Für manche Politiker lästig, das merken wir ja auch, aber sie ist nun mal da.
Jo.
Ja, ja.
Naja, aber man hat ja zur Not noch die Touristen. Und davon hat man ja sehr viele.
Ja, leider. Oder gut, ja, es ist so ein bisschen Schrödingers Touristen, ne?
Ich glaube, du kannst ganz Japan fragen. Die eine Hälfte, aber garantiert genau in der Mitte durch, sagt super, die andere Hälfte sagt, oh Gott. Denn tatsächlich wurden mal wieder die neuen Zahlen bekannt gegeben für Juli 2025. Und wer hätte es gedacht? Es war ein Besucherrekord. Insgesamt sind nämlich 4,4% mehr Touristen als im Juli 2024 nach Japan gereist. Insgesamt waren es 3,34 Millionen.
Jo, nice.
Ja, so langsam nähert man sich dann mal an, wo man eigentlich hin möchte. Also Ziel ist ja aktuell, 60 Millionen pro Jahr. Das wird nicht mehr lange dauern und sie haben es geschafft.
Okay, es wäre interessant, aber ich glaube immer noch nicht wirklich auf 60 Millionen bis 2030. Das ist ja der Wunsch der Regierung, ne?
Ja, yep. Und zwar ein ziemlich fataler Wunsch. Deswegen sagen auch alle Experten, Leute, seht lieber zu, dass die Touristen mehr Geld ausgeben und kommt mal mit den Zahlen ein bisschen runter. Was sollen wir denn mit den ganzen Touristen machen? Stapeln?
Ja, das Bild ist irgendwie lustig in meinem Kopf.
Ja, willkommen in Japan. Bitte nehmen Sie in der obersten Kabine Platz. Wir gucken dann mal, wann Sie dann auf die Straße dürfen. An den Zahlen ist eine Sache bemerkenswert. Es gab im letzten Monat extreme externe Umstände, die eigentlich den Tourismus zugesetzt haben. Wären die nicht gewesen, dann wären es noch mehr gewesen. Wir hatten nämlich einen Taifun, eine Katastrophenprophezeiung und was war noch? Das waren die zwei Sachen. Und alleine die Katastrophenprophezeiung hat ja dafür gesorgt, dass weniger Südkoreaner und weniger Menschen aus Hongkong nach Japan gereist sind. Wäre das halt nicht gewesen, das wären deutlich mehr Touristen gewesen.
Ja, ja, das ist also wirklich die niedrigere Wachstumsphase, was schrecklich ist.
Ja, wo man auch dazu sagen muss, es kommen immer mehr Leute aus den USA nach Japan. Da sind die Zahlen sind um 10,3% gestiegen. Und aus China mit 25,5% Zuwachs. Das ist tatsächlich ordentlich. Und auch Besucher aus Taiwan nehmen zu, da es jetzt nämlich eine neue Flugverbindung gibt.
Okay, also es wird wahrscheinlich wirklich ein Land, wo der Tourismus ganz wichtig wird. Also er ist jetzt ja schon sehr wichtig, aber er wird wohl zu einem der Hauptwirtschaftszweige werden, ohne den es dann wahrscheinlich bald gar nicht mehr geht. Ne?
Richtig, ganz genau. Und dafür wird Japan einiges tun müssen, um interessant zu bleiben. Man muss auch dazu sagen, es gibt immer noch diesen Umschwung bei den Ausgaben, was übrigens tatsächlich wirklich interessant ist. Ursprünglich war Japan eher so, wir reisen hin und wir konsumieren. Ich meine, klar, Anime-Fans stehen in ihrem Wunderland, Chinesen stehen in ihrem Einkaufszentrum und so weiter und so fort. Das ändert sich tatsächlich. Immer schneller vor allen Dingen. Weil mittlerweile ist es halt tatsächlich so, dass zwar immer noch die touristischen Dauerbrenner wie Osaka, Kyoto, Nara und so weiter, wo du dich wirklich totshoppen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, unglaublich beliebt sind. Aber es ist halt so, dass Shoppen nicht mehr zum Hauptinteresse der Touristen zählt. Nee, Erlebnisse sind es tatsächlich viel, viel wichtiger.
Ja, das hatten wir ja schon, dass das mittlerweile so ein bisschen umschwankt. Man wollte ja vor allem auf den Luxustourismus zuletzt setzen, aber man hat ja festgestellt, ja, dass so Erlebnisse eigentlich
besser setzt man halt ankommen. Doch, man setzt schon auf den Luxustourismus, mich auf Luxuserlebnisse und die funktionieren auch tatsächlich, bringen aber blöderweise auch ein paar Nachteile mit sich.
Ja, also wenn ich es mir richtig überlege, es gibt genug Möglichkeiten in Japan, Abenteuer in Anführungszeichen zu erleben. Ne?
Ja, als Tourist. Stell dich einfach ein Angebiet, wo es Bären gibt.
Okay, das ist nicht unbedingt das Abenteuer, mit dem ich werben würde. Für den
das
Japan-Urlaub.
Ist aber zumindest ein kostengünstiges Action-Abenteuer. Muss man jetzt mal ehrlich sein.
Ja, bis auf die Kosten im
Krankenhaus,
ja.
Wenn du überhaupt noch ins Krankenhaus musst, das ist ja auch immer so fraglich. Ne? Okay, gut, wir scherzen drüber, ist natürlich schon eine böse Situation. Deswegen kommen wir jetzt mal zur Expo, denn die Expo hat einen ganz, 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 ganz wichtigen Meilenstein überschritten. Und zwar wurden mittlerweile so viele Eintrittskarten verkauft, dass die Schwelle überschritten wurde, dass diese Veranstaltung lukrativ werden könnte.
Okay, das ist schön. Wir waren ja ab und zu mal ein bisschen skeptisch, aber ja, seitdem die Expo losgegangen ist, lief es eigentlich dauernd gut, ne?
Ja, es gab halt ein paar sehr komische Entwicklungen. Nehmen wir mal das Maskottchen. Zu Anfang wurde dieses, wie heißt es, Mio Mio oder so, wurde ja zu Anfang selbst in Japan total zerfetzt. Jetzt ist die Expo da, die Türen haben sich dann geöffnet. Im April auf einmal wurde der Ding so dermaßen beliebt in Japan, dass sie teilweise schon Merchandise geklaut haben. Es ist so ganz komisch. Also zu Anfang, da konntest du richtig in den Foren im Sekundentakt lesen, dass die Leute, die dieses Vieh, ich nenne es jetzt mal so, wirklich absolut nicht gut hier geheißen haben. Ja, das war dann Tür auf, hat sich erledigt. Okay, wir gehen dann mal los, wir können jetzt nicht mehr lästern.
Ich meine, ich finde immer noch, dass es komisch aussieht, oder?
Es ist halt eine mutierte Blume, ne?
Ich mein,
Gott, es gibt auch mutierte Turtles, also insofern lassen wir es mal. Nee, aber tatsächlich ist es eigentlich schön zu sehen, dass die Veranstalter den ganzen Hickhack vor Planungs hin und her und so weiter jetzt zumindest die Gewinnschwelle erreicht. Auch wenn die Veranstalter immer noch vorsichtig sind, weil der Kassensturz war zuerst zum Schluss gemacht, aber man rechnet halt damit, dass jetzt kurz vorm Ende nochmal so eine Besucheransturm losgeht.
Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt zwei der großen Probleme bei der Expo waren die Hitze und die Beförderung, ne?
Jupp, vor allem die Beförderung.
Ja, also die Hitze, das wird jetzt noch eine Weile gehen. Bei uns wird es schon etwas kühler. Das Ende des Sommers winkt schon mal von der Ferne. Aber in Japan dauert das noch eine Weile. Da wird es den ganzen September noch durch heiß sein.
Da Japan uns bei negativen Dingen in einiges voraus ist, hoffe ich nicht, dass wir so einen Sommer abbekommen werden. Da hätte ich dann auch keine Lust zu. Nee, es bleibt tatsächlich bis in den Oktober rein heiß. Das hat ja die JMA schon angekündigt. Stellt sich halt die Frage, ob das weiter so extrem unangenehm bleibt. Ein bisschen abkühlen wird es aber wahrscheinlich schon. Hält ja so auch keiner am Kopf aus. So, kommen wir mal zu unser aller Liebling, die Anime-Produktionsbranche.
Oh je.
Ich habe jetzt eigentlich auf toll, super oder so, da kommst du mit deinem Oh je.
Ja, Liebling sagt er, ne?
Naja, wir gucken noch. Ja. Komm, wir gucken alle Anime, gib's doch zu.
Ja, natürlich gucken wir Anime. Anime toll, aber die Produktionsbranche nicht toll.
Deswegen meinte ich, oh je, also gegen Anime hat da, glaube ich, niemand was einzuwenden, aber das Drumherum ist halt so, ist ja nichts Neues, dass das alles etwas schwierig ist, um es vorsichtig auszudrücken.
Richtig. So, jedenfalls laut dem Marktforschungsunternehmen Taikoku Databank, ich finde es immer noch komisch, dass die Databank heißen, wenn ich ehrlich bin, hat die japanische Anime-Industrie 2024 mal wieder einen neuen Höchststand erreicht. Und zwar ist das Marktvolumen auf 21 Milliarden Euro gestiegen. Und das ist mal eben ein sattes Plus von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum kommt vor allen Dingen durch Streaming-Plattformen, Kinofilme, TV-Produktionen, logischerweise. Besonders Streaming spielt eine unglaublich wichtige Rolle mittlerweile. Das liest man ja auch so sehr häufig zum Beispiel mittlerweile aus Amerika, dass bei Paramount oder bei Disney Anime zu den meistgesehenen Serien gehören.
Netflix macht manchmal auch ein paar Serien, wo sich in die Top 10 hochkämpfen. Ja,
aber eher seltener tatsächlich. Insbesondere Filme von bekannten Marken sind natürlich ganz schön durch die Decke geschossen. Erleben wir jetzt übrigens auch gerade wieder mit dem, wie heißt das, Demon Lord Film?
Demon Slayer.
Demon Slayer, sorry, ich hab's nicht so mit dem Franchise. Der geht ja gerade ab wie Schmitz' Katze. Kleiner Fun Fact, das wurde jetzt übrigens der erste Raubkopierer versehentlich festgenommen. Kein Scherz, das war im Versehen.
Versehen, okay.
Ja, man wusste nicht, dass er den Film kopiert hat. Man hat ihn wegen was anderem festgenommen. Und dann, ups, guck mal, auf der Festplatte, da ist ja der Film drauf, aus dem Kino abgefilmt. Na, sowas aber auch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass halt eben natürlich große Firmen vor allen Dingen profitieren. Also da, die konnten ihren Umsatz ordentlich steigern. Bei kleinen Studios, bei Subunternehmern und so weiter, da sieht die Lage richtig übel aus, denn da stehen sehr viele tatsächlich kurz vorm Exitus.
Ja, es ist, man darf auch nicht vergessen, es die wenigsten Zeichner in der Branche sind fest angestellt. Das sind alles Nomaden, die dann nach jedem fertigen Projekt irgendwo neu einen Platz finden müssen. Ne?
Alle?
Na, es gibt schon Festangestellte.
Meine ich doch. Also ein paar Festangestellte gibt es schon. Sonst hätte ja Shio Baku oder wie das Ding hieß, komplett gelogen.
Nee, ich habe ja nicht alle gesagt. Aber ja, die viele, der Großteil davon hat dieses System halt. Und die haben halt keinerlei wirkliche, Kraft, keine Macht, irgendwie nach besserer Bezahlung oder nach besserer Behandlung irgendwie zu fordern, ne? Weil dann heißt es einfach, okay, dann gehen wir zu jemand anderen. Ich meine, wir tauschen ja sowieso andauernd aus.
Ja, wobei man muss dazu sagen, auch da gibt es mittlerweile den Fachkräftemangel. Und der ist nicht zu knapp.
Oh ja.
Hier und da steigen tatsächlich auch mal die Löhne. Also selbst das kommt tatsächlich vor. Das tut aber gerade leider den kleinen Studios extrem weh. Besonders die, die noch mit Papier arbeiten. Ja, sowas gibt's auch noch. Und dann gibt's natürlich noch lange Produktionszeiten, hohe Fixkosten und so weiter und so fort. Und ouch. Und dementsprechend konnten zwar 37,2% aller Unternehmen ihren Umsatz steigern, aber rund ein Drittel schreibt rote Zahlen. Und das ist hart. Ja. Und wenn man bedenkt, dass die japanische Regierung ja auf den Export setzt, also sprich innerhalb oder im Rahmen dieser Cool Japan Strategie sollen ja Anime oder beziehungsweise gesamte Unterhaltungsbranche extrem ausgebaut werden, was den Export angeht, stellt man sich halt die Frage, naja, wie wollt ihr das eigentlich machen? Wollt ihr nicht vielleicht erstmal Probleme lösen? Und es gibt einige Probleme, von veralteter Software bis halt eben, wie du gerade sagtest, die absolut schlechte Behandlung der Mitarbeitenden.
Das Problem ist die, ich weiß nicht, ob ich es schon so sagen sollte, ist ein bisschen brutal, aber sagen wir es mal so, die Stelle, die faul ist, ne, im Apfel, ist einfach zu groß, dass man es ignorieren sollte. Den größeren Produktionshäusern geht es ziemlich gut. Die schmelzen zusammen, die kaufen Studios, die machen große Zusammenarbeiten und kaufen sich aneinander Aktien ab. Da fließt viel Geld, da läuft der Laden. Aber die kleineren, man sieht andauernd, dass Leute neue Studios gründen, in dem verzweifelten Versuch, nicht so unter der verdammten Schirmherrschaft der Riesigen zu bleiben. Ja, aber es funktioniert nicht so gut, weil es einfach viel zu schwer ist. Es ist einfach ein Haifischbecken mit Piranhas drin und die sind alle hungrig.
Na, dazu gibt es ja auch Kritik an dem sogenannten Produktionskomitee und so weiter. Und auch Taikoku Databank warnt davor, dass sich die Branche in einer Phase der geschäftlichen Auszehrung befindet. Hohe Umsätze, aber sinkende Rentabilität. Und das ist natürlich auf Dauer ziemlich unpraktisch. Und das könnte den Markt auch kaputt machen. Hinzu kommt aber noch was. Die Konkurrenz aus China.
Oh,
denn
ja.
Die ist riesig und auch die japanischen Firmen lagern ja immer mehr nach China aus, weil günstig, ne? Aber ich meine, wir kennen das, du lagerst irgendwas nach China aus, irgendwann macht China das einfach selbst.
Hey, du hast noch einen zweiten Konkurrenten, Südkorea.
Ja, stimmt, da wird es auch immer größer.
Die haben erst letztens so richtig angefangen zu fördern, ihre Film- und Anime-Industrie. Und man sieht's, es kommen immer mehr südkoreanische Anime-Filme ins Kino, die ja im Endeffekt sich direkt messen können mit den Produktionen aus Japan. Ja,
total. Da sind einige richtig tolle Sachen dabei. Ich meine, gut, jetzt hier, wie hieß die Serie, die so absolut gehypt wird? So gehypt, dass ich sie wieder nicht kenne. Wie heißt denn dieses komische da mit dem Dungeon-Blase, das Blub aus Südkorea?
Du meinst wahrscheinlich Solo-Leveling, oder?
Genau, Solo. Es wurde in Japan produziert, wenn ich mich gerade nicht irre, ist aber ja natürlich eigentlich aus Südkorea. In Japan übrigens ein totaler Flop, Rest der Welt findet's cool.
Ja,
da sieht man aber halt auch, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt, ne?
Ja, natürlich, klar.
Flop würde ich nicht sagen.
Läuft halt nicht ganz so gut wie halt im Rest der Welt.
Es ist ein Flop im Vergleich zum Webtoon, denn die Japaner lieben die koreanischen Webtoons, aber abgöttisch. Es gibt kaum einen auf der Welt, der so sehr auf die koreanischen Comics steht wie die Japaner.
Ja, komisch eigentlich, ne?
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Nee, aber auch, wie gesagt, das Südkorea ist halt immer mehr am Kommen. Und insofern, da ist ordentlich Konkurrenz da.
Mhm.
Und dazu kommt ja, dass ein Bereich der Unterhaltungsindustrie weltweit gar nicht so gut läuft, das mit dem J-Pop. Tatsächlich ist J-Pop, ja, wie soll man sagen, das Sorgenkind. Games läuft ja hervorragend. Das ist ja klar. Ich meine, die haben ja auch einige richtig tolle Studios. Manga-Anime läuft auch. Aber J-Pop läuft gar nicht.
Das ist halt leider noch so ein Nischending. Man hat halt so die große Chance, denke ich, so Anfang der 2000er versäumt, wo halt vor allem so Sachen in Richtung Visual K und so wahrscheinlich international sehr gut funktioniert hätten. Ja, aber man hat sich halt nicht getraut, ne? Man macht es den Fans leider bis heute recht schwer, was japanische Sachen angeht. Da ist man, sind die Koreaner viel cleverer und verstehen, aha, wenn wir internationale Fans haben wollen, dann müssen wir denen auch was geben. Und ja, das ist leider in Japan noch nicht ganz so angekommen. Also es ist immer noch sehr schwer, CDs und etc. irgendwie zu bekommen.
Bei Baby Metal klappt es ja immerhin, ne?
Ja, die haben es tatsächlich geschafft, auch jetzt in den USA ein bisschen mehr bekannt zu werden.
Ja, die haben aber auch vor allem Sony, glaube ich, als großen Labelnamen. Die sind natürlich ein bisschen cleverer, was sowas angeht. Aber die mussten sich auch natürlich hochkämpfen. Also die hatten halt Glück, dass sie halt recht viral gegangen sind. Weil ich denke, wenn das nicht passiert wäre, dann würden die wahrscheinlich auch heute noch immer noch so ein bisschen, ja, Underground-Bands sein. Aber ja.
Auf jeden Fall, ich bin immer noch total überrascht, dass die japanische Anime-Industrie noch nicht abgestürzt ist. Weil sie wächst.
Wundert mich ehrlich gesagt auch, aber irgendwann ist auch Ende der Fahnenstange, wenn sich nichts ändert.
Ja, weil sie wächst so gut und so schnell, aber die Zeichner, die Anzahl der Zeichner wächst nicht im gleichen Maße mit. Ne? Und irgendwann hast du halt nicht mehr genug Leute, um die Anime zu produzieren, die Leute verlangen, weil klar, das Verlangen ist auch groß.
Das definitiv. Hinzu kommt, man muss mal ehrlich sein, so viel gute Anime pro Season kommen mittlerweile auch nicht mehr heraus.
Wenn du auf die Zahlen guckst, dann muss ich dir widersprechen. Es ist, weil halt so viel rauskommt, hat sich nicht unbedingt die Relation geändert. Also es kommen immer noch ungefähr genauso viel gute Anime zu schlechte Anime raus wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren.
Sehe ich ein bisschen anders, aber gut, das ist ja nicht bei uns das Thema.
Ganz ehrlich, ich kann dir die Zahlen zeigen.
Es mag sein, dass du mir die Zahlen zeigen kannst, aber ich rede ja auch von meinem Geschmack.
Du, deinen Geschmack. Uiuiui.
Ja, auch ich besitze einen eigenen, komischerweise.
Das sind immer so die zwei verschiedenen, was man fühlt und wie es theoretisch wirklich ist, ne?
Nein, wie es praktisch wirklich ist. Aber ja, eben, es geht ja um meinen Geschmack. So, aber weil wir gerade so halb bei Anime sind, kommen wir auch nochmal schnell zu McDonald's. Der McDonald's hat ja ein Pokémon-Desaster erlebt, darüber hatten wir ja schon erzählt. Und jetzt hat man sich gesagt, okay, nee, Moment, das kann so nicht weitergehen. Auch übrigens, weil die Verbraucherschutzbehörde gesagt hat, Leute, ihr müsst mal ganz dringend eure Werbeaktion überarbeiten, das geht ja gar nicht. Und dementsprechend hat McDonald's jetzt letzte Woche Dienstag angekündigt, dass man die geplante Verkaufsaktion mit Sammelkarten von One Piece absagen wird. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass das nicht ganz so gut angekommen ist.
Vielleicht sollte man dazu sagen, die haben das erstmal abgesagt, aber im Sinne von, wir verschieben es nach hinten, weil wir wollen dieses ganze Desaster mit den Scalpern und der Lebensmittelverschwendung natürlich gerne verhindern. Und das finde ich auch ganz vernünftig, weil sie könnten ja auch theoretisch sagen, uns kann es egal sein, wir scheffeln ja sowieso die Kohle. Aber man möchte das jetzt in der Zukunft besser machen und deswegen hat man das vorerst.
Mittlerweile hat man sie ganz abgesagt.
Achso, naja gut, aber trotzdem will man es halt besser machen, weil auch wenn jetzt gerade so die Pokémon-Karten-Aktion das große Ding war, es ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Also wir hatten das bereits in der Vergangenheit dieses Jahr schon mit Kirby-Plüschtieren,
ja, wobei die Pokémon auch
absolut eskaliert sind. Wir hatten das mit, oh Gott, mit irgendwelchen Maskottchen, ich will gerade Sanrio sagen, aber das sind die nicht, das ist was anderes. Aber jedenfalls, das ist schon öfter jetzt vorgekommen und das war jetzt im Prinzip der Gipfel, der erreicht wurde bisher.
Ja, und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Pokémon-Aktion, die war ja wirklich holla die Waldfee.
Aber trotzdem, ich frage mich wirklich, was sie dagegen unternehmen können, weil dieses Scalper-Problem, das ist eine Pest, eine Plage, zu dem ich noch bisher keine wirklich einwandfreie und superbe Lösung gesehen habe.
Nö, man hat es ja hier auch wieder gesehen, man hat es ja versucht, man hat mit den Wiederverkaufswebseiten gesprochen und gesagt, hey Leute, das bitte jetzt nicht, seht zu, dass das irgendwie verhindert wird. Hat nicht wirklich funktioniert. Scalper, ich glaube, gegen die kannst du nichts machen.
Eigentlich geht es nur, wenn du wirklich ganz konsequent eine Stückzahl sagst und dann nicht irgendwie 6 oder 10, sondern halt wirklich, jeder kriegt ein gottverdammtes Happy Meal und mehr nicht. Du kannst gerne rumholen, dass du für deine kranke Omi eins zu Hause haben willst, dann fahr zur nächsten Filiale, ist mir wurscht, jeder kriegt nur eins. Und das muss man konsequent halt wirklich durchziehen.
Und du darfst es nur mit Mama oder Papa kaufen, Mama, Papa, und dann müssen zumindest das einmal den Perso vorzeigen. Jo. Aber selbst das wird nicht helfen. Also gegen den Wiederverkauf kannst du nichts machen. Punkt aus.
Klar, ganz komplett nicht, aber ich weiß zumindest, dass es in Amerika funktioniert hat, in manchen Regionen, weil da ist auch irgendwie ein neues Boxset für die Karten rausgekommen. Ich habe da leider nicht ganz so den Überblick. Und da war halt auch die Monate vorher immer wieder das Problem, dass die Leute das halt palettenweise gekauft haben. Und da haben halt Läden auch wirklich gesagt, jeder nur ein Exemplar. Und das hat dann am Ende auch wirklich funktioniert. Klar, dann sind manche Kunden frech geworden, aber man muss das halt wirklich konsequent durchziehen, sonst wird das nichts.
Ja, man könnte zum Beispiel das Happy Meal einfach nur an Kinder verkaufen.
Gut, das finde ich auch wieder schwierig, weil es gibt durchaus auch Erwachsene, die Happy Meals mögen, weil die halt kleiner sind und günstiger.
Ja, also, gut, ich sag mal jetzt in dem Fall, in solchen Fällen halt, aber also auch in Tokio zum Beispiel gibt es ja mittlerweile Läden, die Pokémon-Karten verkaufen. Immer wenn neue rauskommen, dann werden diese Läden speziell erstmal nur für ein bestimmtes Alter geöffnet. Der Rest darf dann danach rein.
Ja,
nur
das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja.
Pokémon ist so eine große Marke und existiert schon so lange. Man sollte es normalerweise nicht die älteren Fans außen vor lassen. Das ist schon unfaire Behandlung.
Ja, mag sein, aber irgendwas muss man unternehmen. So kann es nicht weitergehen. Das ist, also überleg mal, da kommt ein neues Boxset raus. Kinder haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, das zu kaufen, weil vorher waren erstmal ganze Wiederverkäufer da, dann Preise steigen sofort in die Höhe etc. und so weiter. Ich finde die Idee schon gut, zuerst sagen, okay, komm, wir lassen erste Kinder ran, die geben ja eh nicht so oder kaufen das Zeug ja nicht palettenweise. Ne? Und danach lassen wir dann halt alle anderen ran, dann haben die Kinderchen und dann passt das. Ich glaube, da stößt man auch nicht auf großartige Ablehnung.
Man könnte ja eine Kombination draus machen, ne? Dann kriegen die Kiddies, weiß ich nicht, 2 Booster-Packs und die Erwachsenen halt 1. Wie gesagt, man kann es ja rumexperimentieren, aber man muss halt echt konsequent sein. Ich erinnere mich, glaube ich, auch, war das nicht mal irgendwie bei den Gundam-Bausets, dass die dann irgendwelche Fanfragen beantworten mussten, die Erwachsenen? Das fand ich auch sehr lustig, wobei ich sagen muss, ich finde diese Sets auch toll, aber ich bin nicht so deep in Gundam drin. Also ich würde bestimmt keins bekommen, aber ich bin auch kein Scalper. Ich bin einfach nur jemand, der sich keine Modellbaunamen merken kann.
Ich meine, man könnte es zum Beispiel auch so machen, um halt die Lebensmittelverschwendung zu beenden. Hier hast du dein Happy Meal, setz dich hin, iss es, komm mit dem Abfall wieder hier an die Kasse, dann kriegst du dein Pokémon-Set.
Das wäre clever, wenn du praktisch sagst, hier, wenn du die Box wieder abgibst und belegen kannst, dass du deinem Zeug auch wirklich aufgegessen hast, kriegst du dann. Das ist keine schlechte Idee tatsächlich, finde ich. Gut, und wenn das Kind jetzt, weiß ich nicht, seine Obsttüte nicht gegessen hat, wird keiner wahrscheinlich hingucken, aber das will ich mal gerne sehen, wie jemand 20 Cheeseburger in sich reindrückt.
Also ich nicht, nein, ich esse das Zeug ja nicht, aber ich kenne einige, die können das. Aber gut, ich meine, okay, dann haben sie sich auch verdient, da muss man jetzt mal ganz ehrlich sein. Aber es gibt Möglichkeiten und die sollte man auch dringend ergreifen. Jetzt hat jedenfalls die Verbraucherschutzbehörde gesagt, Leute, ihr müsst da was ändern, das kann so nicht weitergehen und dementsprechend gibt es anstelle von One Piece ein anderes Spielzeug aus einer alten Aktion und die Fans laufen Sturm. Wem wundert's? Oh, so, dann.
Es ist jetzt übrigens der falsche Moment, darauf hinzuweisen, dass es bei Burger King in Deutschland gerade Naruto-Figuren gibt.
Ja, ist eine ganz blöde Idee.
Die sind auch noch erhältlich, die sind nicht so überrannt. Nur als kleiner Tipp, holt, wenn ihr noch welche wollt, die gibt es, glaube ich, nur noch bis Ende des Monats oder bis Ende nächsten Monats so rum.
Wir sind nicht dran schuld, wenn es da jetzt einen Run drauf gibt. ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen. Krass. Aber
nee, es gibt wirklich so ganz süße kleine. Also ich habe auch noch keine, weil bei mir weit und breit kein Burger King ist. Aber es gibt zurzeit von Burger King, ist übrigens keine Werbung. Ich habe es nur kürzlich gesehen. So kleine Naruto-Figuren. Das war mit der Aktion, wo es auch irgendwie Naruto-T-Shirts gab. Aber die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ja, diese Figuren gibt es gerade im Kindermenü. Falls ihr Kinder habt, Die sind recht niedlich und gut gearbeitet. Habt ihr was Feines zum Spielen für die?
Krass. Na ja, gut, haben wir wieder was gelernt, ne? Dann können wir jetzt ja auch trotzdem noch mal ganz kurz Werbung machen. Allerdings auch nur, weil wir noch mal darauf hinweisen möchten für die Naruto-Fans. Denn am 27. August startet in der Ratssitzerei in Berlin eine multimediale Naruto-Ausstellung, und zwar Naruto The Gallery. So, haben wir das auch abgehakt.
Da gibt's auch übrigens exklusives Merchandise.
Ach, hey, du willst unbedingt, dass irgendwo der Mob wegen uns auftaucht, oder?
Nee, das kann man auch online bestellen tatsächlich. Also,
ach, das kann man.
Also ich glaube, ich habe zumindest einen Online-Shop gesehen. Wer nicht hinkommt oder es nicht nach Berlin schafft, kann sich das, glaube ich, wohl auch bestellen. Aber nehmt mich nicht beim Wort, ich habe es nur so irgendwie im Hinterkopf.
Ja, mein Gott. Nee, aber trotz allem für Naruto-Fans ist es bestimmt schon ziemlich genial, deswegen, wer kann, düst hin. So, kommen wir mal zu Visa für ausländische Fachkräfte, denn da gibt es ein gewaltiges Problem. Es gibt ja verschiedene Visa-Gruppen in Japan. Und da gibt es halt eins für ausländische Fachkräfte. Und das heißt halt Technik, Humanwissen, internationale Dienstleistungen. Die dürfen dann damit halt eben in Japan in bestimmten Branchen arbeiten. Also eben in diesen Branchen. Das Problem ist allerdings, es gibt immer mehr Probleme mit Leiharbeit, bei dem eben Personen, die dieses Visa haben, ja, sonst irgendwo eingesetzt werden, aber nicht da, wo sie eigentlich eingesetzt werden sollten. Und dementsprechend nehmen die Beschwerden extrem zu, inklusive auch Beschwerden über nicht bezahlte Löhne und so weiter, denn viele Firmen nutzen das ganz gerne aus. Und nun hat die Einwanderungsbehörde gesagt, nee, also jetzt reicht es, wir gehen jetzt mal vernünftig kontrollieren. Und zwar will man jetzt flächendeckend tatsächlich alle Unternehmen, die im Prinzip jemanden mit diesem Visum beschäftigen, ja, hin und einmal Kontrolle bitte. Und sollte dann derjenige, der da arbeitet, falsch eingesetzt werden oder gar nicht angetroffen werden, weil er halt eben irgendwo anders hin verliehen ist, ist nämlich mittlerweile echt ein Volkssport geworden in Japan, dann soll das richtig böse für das Unternehmen werden.
Das ist mal gut, weil das ist zum Schutz der Arbeitskräfte. Ja? Es ist nicht so, dass die dann verliehen werden an einen Job, wo sie mehr verdienen würden als das, für was sie qualifiziert werden. Nein, die werden ja für irgendwelchen Müll verliehen, ne?
Richtig. Und es ist halt so, also aktuell sind es ungefähr 410.000 Personen, die halt diesen Aufenthaltsstatus haben in Japan. Und rund 10% werden halt, also ungefähr 40.000 Personen werden halt eben falsch eingesetzt. Ein Problem an der ganzen Geschichte ist, sollten sie erwischt werden, dann ist nicht das Unternehmen dran. Nee, dann heißt es nämlich, warte mal, du arbeitest hier, du hättest hier nicht arbeiten dürfen. Dein Visum kassieren wir jetzt.
Das ist natürlich schlecht, weil das ist ja nicht die Schuld. Wenn er die Anweisung bekommt von der Firma, kann er nicht einfach sagen, nö, oder?
Das interessiert in dem Moment nicht. Das ist das Problem. Und deswegen sollen diese Kontrollen jetzt helfen, eben auch, wenn man sagt, dann kriegen jetzt die Unternehmen mal eins auf den Deckel und eben nicht derjenige, der Visumsinhaber. Und das ist tatsächlich mal eine gute Sache.
Fein. Wie kommt's dazu, dass auf einmal die sich tatsächlich um die Arbeitskräfte kümmern? Bisher haben wir immer so viele negative Nachrichten dazu verbracht.
Der Fachkräftemangel wird immer schlimmer.
Oh, der Druck. Der Druck verändert die Sache zum Guten.
Yep. So, dann eine kuriose Aktion. Ihr kennt doch bestimmt alle VTuber, richtig?
VTuber, ja, ja.
Klar. Oder VTuber, meine Güte, immer dieses Denglische. Ja, okay, VTuber. So, und Yamaguchi hat sich gedacht, ach, naja, ich meine, wir haben hier so ein Problem mit unserer Heiratsrate und da können wir doch bestimmt was gegen tun. VTuber sind gerade total angesagt, also stellen wir jetzt einfach mal zwei davon vor und die geben ab sofort jungen Menschen Dating-Tipps.
Ja. Also ich weiß ja nicht, ob gerade VTuber dort die richtigen Ansprechpartner sind. Nichts gegen die, absolut sind wahrscheinlich super nette Leute, aber why?
Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch.
Weil man keinen anderen Plan hat, junge Menschen anzusprechen.
Es ist eine Ironie des Schicksals, weil VTuber sind oft sehr beliebt bei Leuten, die halt nicht sich trauen, rauszugehen und andere Menschen anzusprechen. Ne?
Ja, aber ich glaube, da werden die Tipps der VTuber auch nichts Trauriges dran ändern. Also da kannst du doch mal tausende Videos kommen. Nee, also es ist tatsächlich so, in Yamaguchi gibt es das sogenannte Marriage Support Center. So, da wird halt Beratung gegeben, wie man denn heiraten kann oder wie man jemanden findet zum Heiraten und so weiter und so fort. Auch Partnervermittlung und so weiter. Viele junge Menschen kennen das aber gar nicht, weil ja, beschäftigen sich halt damit nicht. Die haben halt anderes zu tun. YouTuber gucken oder VTuber gucken oder so. Und dementsprechend denkt man sich halt, okay, damit können wir doch bestimmt die richtigen Menschen erreichen. Und vielleicht kommen sie dann dahin und dann finden sie ihren Traumpartner und dann gibt's halt Ehe, Kinder und alles ist wieder gut. Wir wissen ja bekanntlich, in den Präfekturen haben ja die Politiker immer so ein ganz klein bisschen Wunschträume, die sich in der Regel selten erfüllen.
Ja, eine Sache daran finde ich tatsächlich gut, denn wenn du über solche Themen redest, besonders wenn du es nicht gewohnt bist oder was weiß ich, aus dem Dating, aus der Dating-Szene komplett raus bist, ne, auf solche Leute zielen die ja auch ab, dann hast du Hemmungen, was das angeht. Ne? Ja. Aber vor einer echten Person über sowas zu reden, das ist schwerer als vor so einer virtuellen. Da sind die Hemmungen ein kleines bisschen niedriger. Also das ist ein bisschen weniger die Schwelle.
Das schon, aber ich glaube, man erhofft sich trotzdem ein bisschen zu viel davon.
Ja, es ist eher so ein schöner Werbegag, ne?
Ja.
Klar, aber es ist eigentlich nicht das Allerdümmste, bin ich der Meinung.
Nö, ich meine, es ist eine nette Aktion. Vielleicht hilft es auch den einen oder anderen. Warum nicht? Schaden kann es zumindest nicht. Es ist aber trotz allem so, nicht so viel davon erhoffen, bitte. Weil das Interesse, keine Ehe zu schließen, ist bei sehr, sehr vielen jungen Menschen extrem groß. Das ist auch begründet. Also zum Beispiel viele Paare wollen ja keine Kinder in die Welt setzen, weil einfach zu teuer. Oder weil eben gerade Frau sagt, nee, ich möchte nicht in die traditionellen Rollen gedrückt werden. Auf der anderen Seite sagen auch viele Männer, wir können gar nicht die Vorstellung von manchen Frauen erfüllen, lassen wir es mal lieber ganz sein. Na, und von daher, das wird sich dadurch nicht ändern. Es kann helfen, ja, aber ich würde es auf Vorsicht genießen. Übrigens, kleiner Funfact, in einer anderen Präfektur, die schon seit etwas längerem eine Dating-App online hat, dürfen sich jetzt auch Verheiratete anmelden. Das finde ich übrigens auch sehr lustig. Und zwar dürfen sie das nämlich nutzen, um Menschen kennenzulernen. Man nennt es übrigens auch liebevoll, es gibt jetzt einen Fremdgeh-Service in Japan.
Ich wollte gerade fragen, also das hört sich nach einer sehr billigen Ausrede an. Nein, Schatz, ich bin nicht auf der Dating-App angemeldet. Ich möchte nur Freunde kennenlernen.
Ja, wahrscheinlich wollen sie es vermeiden, dass die ganzen Leute dann heimlich Tinder benutzen und das ständig zu Ehekrisen führt. Deswegen macht man das jetzt offiziell. Nee, jetzt Nein, ohne Scheiß. Es geht wirklich darum, dass man Menschen vor Vereinsamung schützen möchte und ihnen so die Möglichkeit geben möchte, dass sie halt eben neue Leute kennenlernen. Das passiert ja zum Beispiel ganz gerne, sagen ja auch Statistiken, dass wenn ein Arbeitgeber gezwungen wird, umzuziehen und die ziehen halt ohne Familie um, das ist ja leider gang und gäbe, wenn man halt eben, klar, die Familie nicht irgendwie aus ihrem Umfeld reißen möchte. Viele Arbeitnehmer vereinsamen in der neuen Ecke, wo sie dann sind und deswegen dürfen in dieser Präfektur halt eben auch Verheiratete sich anmelden und sollen halt so andere Menschen kennenlernen. Aber es gibt Einschränkungen. Also sie dürfen zum Beispiel nicht angeben, dass sie Single sind oder dass sie jemanden für was anderes suchen, als eben für Freundschaft.
Ja, okay. Ich habe jetzt gerade mir gedacht, das ist eigentlich eine tolle Idee, aber könntet ihr es vielleicht nicht einfach auf einer anderen App machen, als auf der Dating-App?
Aber so viel Steuergelder haben wir auch nicht, ne? Da kostet das Geld.
Ja, nee, ich meine, im Endeffekt könnten doch einfach dieselbe App nochmal kopieren und einfach umbenennen und pff.
Ja, ganz so einfach ist es da doch nicht, aber
natürlich ist es nicht so einfach.
Wahrscheinlich reicht das Geld nicht.
Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, natürlich, klar. So, kommen wir zum letzten Thema. Wenn jemand ein Fahrrad mit in den Zug nehmen möchte, ist es normalerweise auch in Japan kein Problem, solange das Ding in so ein Reisebag eingepackt ist. Problem ist, das wissen Touristen öfters nicht und dementsprechend hat ein Tourist jetzt versucht, in Hokkaido einfach mal zum Fahrrad mitzunehmen und hat dafür gesorgt, dass der Zug mal eben 37 Minuten Verspätung hatte.
Oh mein Gott, das ist eine Ewigkeit für Japan.
Für japanische Verhältnisse ist das eine Vollkatastrophe.
Ja.
Muss man ja ganz ehrlich sagen. Denn er wusste halt einfach nicht, dass er das Fahrrad nicht vollständig montiert mitnehmen darf. Und es muss halt in diesen, ich weiß nicht, wie diese Bags heißen, drin sein. Und er hat das halt erstens nicht gewusst und zweitens hat er es auch nicht eingesehen. Er hat nämlich versucht, sein vollständig montiertes Fahrrad mitzunehmen. Ja, und das ging ja mal gar nicht, ne?
Meine Güte, man ist es ja auch hier in Deutschland gewohnt, dass man einfach mit dem Fahrrad in bestimmte Bahnen einsteigen kann, ne?
Ja, aber die haben in der Regel so einen Aufkleber mit dem Fahrrad drauf.
Ja. Aber weißt du, wenn du aus bestimmten Ländern das gewohnt bist, ne, dass du einfach dann zur Rückseite des Zugs abteilt gehst und dann dein Fahrrad da reinstellst, dann ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass einige Leute das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass man das Ding zerlegen muss.
Jupp.
Mei.
Ja, so entstehen Missverständnisse, ne?
Ja, das kam nicht ganz so gut, gab auch ordentlich Ärger und jetzt wird halt überlegt, ob er die Verspätung also dafür Geld zahlen muss oder nicht.
Ja.
Ich meine, übrigens ist es auch so, tatsächlich, manchmal erlauben es auch Bahngesellschaften, dass man eben nicht diesen offiziellen Transporttasche für das Rad benutzt, sondern Müllsäcke. Manchmal geht's auch.
Okay. Ja, trotzdem musst du dein Fahrrad, den Rad abmontieren. Ja, also genau. Ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich in Japan gelebt habe, nicht gesehen, dass jemand ein Fahrrad im Zug dabei hat. Der Aufwand wollen sich anscheinend nicht so viele Leute geben.
Ja, ist irgendwie nachvollziehbar.
Wobei es gibt ja einige spezielle Züge in manchen Regionen. Ich glaube, wir hatten darüber schon mal berichtet, dass sie dann so extra Wagen haben. Aber das ist halt die extreme Ausnahme. Ne?
Die wurden jetzt tatsächlich erst eingeführt. Das ist im letzten Jahr. Da gab es dann auf einmal einen Fahrradzug in Japan, wo du halt dein Fahrrad ganz normal reinstellen durftest.
Ja, und bei uns hier in Deutschland ist es so das Normalste ever, dass du da dein Fahrrad mit in den Zug stopfst.
Ja, da kämpfst du normalerweise eigentlich eher mit Leuten, die sich dann da irgendwie breit machen wollen, obwohl sie kein Rad dabei haben. Auch nicht neu.
Jo.
So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hat uns mal wieder wahnsinnig gefreut. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten würden wir uns über ein Like oder so freuen. Kommt immer ganz gut. Wir wünschen euch ansonsten eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ciao.